Ich habe etwas mitgebracht, ein Informationsblatt, authentisch, so heißt das. Das geben wir so alle 2 Monate heraus, Berichte aus unserer Missionsarbeit vom Missionswerk. Hinten am Tisch liegen einige aus und wenn ihr so auf die Rückseite guckt, da ist so ein Gruppenbild und vielleicht erkennt sich da der eine oder andere drauf. Das ist ein Foto von der Gemeindefreizeit, die ihr zuletzt hattet. Und ich dachte, wenn das schon in dieser aktuellen Nummer abgebildet ist, da muss auch das Blatt dann mit hierher. Also nehmt's bitte nachher mit. Da liegen noch Gebetsanliegen mit auf für jeden Tag. Könnt ihr dann mit für unsere Arbeit beten. Ihr merkt, ich bin gleich beim Du. Ich komme ja aus dem norddeutschen Bereich. Bei uns auf dem Dorf ist das so üblich, dass man Du zueinander sagt. Ist vielleicht nicht jedermanns Ding, wer das nicht so mag, der fühle sich weitergesiezt, aber ich spreche einfach so in der Du-Form einfach weiter. Wen es noch interessiert, zu meiner Person, bin verheiratet, wir haben 4 Kinder im Alter von 15 bis 33 Jahren, 2 Jungs, 2 Mädchen, 2 davon wohnen noch zu Hause, der Rest tummelt sich herum, unser Ältester lebt in Leipzig, und hat uns letztes Jahr eine Enkeltochter geschenkt. Nur man sieht sich leider so selten, immer nur auf dem Bild. Schade. Aber so ist das manchmal. Ich möchte euch heute Morgen in der Predigt, ich möchte aus dem Worte Gottes euch von einer Nacht berichten. Was so in dieser Nacht und am darauffolgenden Tage passiert. Und um euch das so richtig so vor Augen zu stellen, was so in dieser Nacht zwischen 3 Uhr und, sagen wir mal so, 5 Uhr morgens, was da so passiert, um das besser zu verstehen, muss ich am Tage zuvor anfangen, was da passiert. Da fahren die Jünger mit Jesus über den See Genezareth und wir wissen das, wenn wir in die Evangelien hineinschauen, ständig sind Menschen um Jesus herum. Sie wollen ihn sehen, sie wollen ihn hören, sie wollen ihn erleben, was er tut, wie er Wunder tut. Und wir wissen das ja, Jesus tat Wunder. Er heilte Kranke, machte Blinde wieder sehend. Und jetzt wollte Jesus mit seinen Jüngern alleine sein. Sie nehmen ein Boot und fahren über den See. Und dort am anderen Ende des Sees, sie klettern auf einen Berg und Jesus setzt sich mit seinen Jüngern auf diesen Berg und er lehrt dort seine Jünger. Ich spreche jetzt nicht von der Bergpredigt, sondern von dem Moment, wo Jesus aufblickt und seinen Jüngern sagt, dreht euch mal um, guckt mal, da hinten, da kommen sie alle. Und dann sehen sie, wie eine große Menschenmenge auf Jesus zukommt. Es war so kurz vorm Essen und dann sagt Jesus, guck mal, was machen wir jetzt mit denen? Und dann fangen die Jünger an zu überlegen, ja, wie kriegen wir die jetzt satt? Es ist Essenzeit. Was haben wir denn dabei? Wir haben nichts. Wir können ihnen nichts anbieten. Andreas, der Bruder von Petrus, der sagt, wir haben nichts in unseren Taschen, ein paar Silbergroschen und hier ist so ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und nur 2 Fische. Was ist das? Ihr kennt die Geschichte, die sich jetzt vielleicht anbahnt. Und wenn wir dann die Geschichte weiter verfolgen, dann wissen wir zum Worte Gottes heraus, dass über 5000 Menschen anschließend satt wurden. Gesättigt von dem Wunder, das Jesus tat. 5 Brote, 2 Fische, verteilt auf über 5000 Menschen und wenn da steht von 5000, dann sind das ja weitaus mehr gewesen. Man zählte damals im Judentum nur die Männer. Die Frauen, die wurden nicht mitgezählt und die Kinder auch nicht. Also kann man von weit mehr als 10.000 Menschen ausgehen, die da satt wurden. Und dann geschah einfach dieses Wunder. 5 Brote, 2 Fische auf über 10.000 Menschen verteilt und es bleiben 12 Körbe Rest. Das ist so Gottes Mathematik. So ein bisschen anders, als wenn wir anfangen zu rechnen, nicht wahr? Und dann passiert's, worauf die Jünger eigentlich so lange gewartet haben. Endlich geht's los. Nicht? Ärmel hochgekrempelt und jetzt kurz vorm Passafest, wir machen den zum König. Nicht? Das war so, was so in den Köpfen vieler Menschen damals abging. Kam so die Erinnerung aus dem Alten Testament vielleicht, einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott erwecken. Und jetzt sitzt das Volk so richtig schön gesättigt zusammen, hört das Wort Gottes. Und dann sagten sie, Mensch, das muss der Messias sein. Lasst uns den zum König machen. Und ich kann mir gut vorstellen, was die Jünger sich dabei so dachten. Ha, endlich wird's mal richtig spannend. Die haben ja unterwegs diskutiert, wer nimmt denn welchen Posten einmal ein, wer wird denn Außenminister, wer wird Finanzminister und was die so für Fragen hatten. Könnt ihr euch das vorstellen, so, was da so passierte? Und ich kann mir gut vorstellen, das wird auch einem Petrus, dem wird das nicht schlecht gefallen haben. Warum beschreibe ich euch das? Einfach damit wir uns so ein bisschen jetzt hineindenken können, was in der folgenden Nacht passiert. Die waren den ganzen Tag über auf den Beinen, die Jünger. Die haben gearbeitet. Die mussten ran. Um mal so eine große Menschenmenge logistisch zu betreuen, so mit Ordnern, dass nichts passiert und dass nichts umfällt und, und. Ja, das war eine richtige Arbeit. Und jetzt kommt die Menschenmenge auf Jesus zu und jetzt steigen wir in die Geschichte hinein. Jetzt schauen wir uns die Nacht an und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, schlagt auf Matthäus Kapitel 14. Matthäus 14 und wir lesen da ab Vers 22. Matthäus 14, ganz leicht zu finden, kommt gleich nach Kapitel 13. Und da heißt es dann ab Vers 22. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört zu beten. Und bei Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und es musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und zwischen 3 Uhr und 6 Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie von Furcht gepackt auf, es ist ein Gespenst. Und sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's. Habt keine Angst. Da sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot. Er ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und er schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind und alle, die im Boote waren, warfen sich vor ihm nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Soweit mal der Text. Und darf ich euch bitten, dass ihr mit mir jetzt noch einmal so in den nächsten 2,5 Stunden, dass wir da noch so einmal die Nacht gemeinsam durcherleben, was da so passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten von euch diese Geschichte kennen. Ist das so? Vielleicht habt ihr sie von der Kinderstunde in Erinnerung oder ich weiß nicht, die wievielte Predigt das ist, die ihr zu diesem Text hört. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur eine Bitte, die ich damit verbinde. Und das ist so, bei bekannten Geschichten ist das oft so der Fall. Und meine herzliche Bitte an euch alle, all die Bilder, die ihr jetzt so von dieser Geschichte im Kopf habt und vielleicht auch in Erinnerung habt, schiebt das mal jetzt beiseite. Versucht das mal. Und öffnet euch bitte wieder neu für diese Begebenheit aus der Bibel, dass Gott zu euch sprechen kann. Kriegen wir das hin? Das wäre schön. Für viele macht diese Geschichte kalter Kaffee sein. Kenne ich schon, abgehakt. Was hast du sonst noch zu sagen da vorne? Bitte lass das jetzt einfach mal beiseite. Guckt mal an den Anfang dieses Textes noch mal hinein. Ist euch aufgefallen, dass die Jünger, dass die nicht so freiwillig ins Boot gestiegen sind? Jesus musste die regelrecht antreiben. So nach dem Motto, hopp, hopp, ab ins Boot und fahrt los. Ich komme später nach. Also, freiwillig sind die da nicht rein. Jesus musste sie regelrecht dazu zwingen. Und wenn man das so liest und wenn man dann so weiterdenkt, gestattet mir die Frage, braucht ihr jetzt nicht laut beantworten, aber wusste Jesus nicht, was ein paar Stunden später auf dem See passiert? Wusste Jesus nicht, dass er seine Jünger eigentlich in große Lebensgefahr schickt? Was meint ihr? Denkt mal kurz drüber nach. Natürlich wusste Jesus das. Natürlich, ganz klar. Es ist aber, und jetzt hört gut zu, es ist für die Jünger sicherer, im Sturm, im Dunkeln, auf dem See, aber im Willen Gottes zu sein, als sicheren Boden unter den Füßen, am Land, aber nicht im Willen Gottes zu sein. Und das ist der große spannende Unterschied. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft kommen Christen manchmal auf diesen Trichter und meinen, dass unser Wohlergehen etwas damit zu tun haben könnte, ob ich im Willen Gottes bin oder nicht? Wie oft kommt manchmal so der Gedanke in unser Herz, weil es mir jetzt schlecht geht, muss ich was falsch gemacht haben? Wo steht das in der Bibel? Ich komme in viele Gemeinden herum und man kann so sagen, so jede zweite Woche bin ich mal in einer anderen Gemeinde zu Gast. Nicht, weil es mir in der eigenen Gemeinde nicht gefällt. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin gerne in meiner eigenen Gemeinde. Aber ich erlebe dann Gemeinden, die sagen mir doch, ja, du musst nur richtig glauben. Und wenn du nur richtig glauben würdest, dann ging es dir auch immer gut. Dann hast du alles. Dann hast du keine Krankheit. Dann segnet dich Gott, dann geht's dir gut. Wenn ich das immer dann so höre, dann nehme ich mir meine Bibel und dann sage ich, bitte zeig mir mal, wo steht das im Wort Gottes. Ich habe es nämlich noch nicht gefunden. Es steht auch nicht in der Bibel. Nirgendwo. Die Jünger waren gehorsam. Sie sitzen in einem Boot, ihr Heiland war an Land, sie fahren los, inzwischen wird es dunkel und dann kommt der Wind auf. Und wer mal so bei Windstärke 6, Windstärke 8 in einem kleinen Boot auf dem Wasser war, der weiß, was da passiert. Wenn die Wellen ans Boot anschlagen und das Boot schwankt, das Wasser schwappt ins Boot. Es wird immer lauter. Das ist spannend. So ein richtiges Drehbuch für den nächsten Tatort abends im Fernsehen, nicht wahr? Und wenn wir dann die Geschichte weiterverfolgen und ich springe jetzt immer so ein bisschen hin und her mit der damaligen Situation der Jünger und uns. Was können wir davon lernen? Nicht? Nachts. Und dann so in der dritten Nachtwache, in der vierten Nachtwache, kommt Jesus dann zu den Jüngern. Könnt ihr verstehen, warum ich euch vorhin so den Tag zuvor geschildert habe? Die Jünger, die mussten ran, die haben gearbeitet, die hatten keinen 8-Stunden-Job. Die mussten ran, die hatten Feierabend. Die hatten ein Recht auf Feierabend. Und jetzt schickt sie Jesus noch einmal raus. Und sagt, fahrt, er beauftragt sie. Sie sollen über den See fahren und die tun das, die machen das. Sie rudern und rudern immer noch. Aber ganz ehrlich, wer von uns wäre nicht auf die Idee gekommen, wieder umzukehren? Da noch das Ufer in Sichtweite, da der Sturm. Wäre ich mit dem Boot gewesen, ich hätte gesagt, Abmarsch zurück, da ist das rettende Ufer. Wisst ihr, dass mir die Jünger hier ein Riesenvorbild sind, was Nachfolge angeht? Dass Glauben auch heißt, gehorsam zu sein. Glauben heißt, gehorsam sein, ja. Im günstigsten Falle war es jetzt 3 Uhr morgens. Und die Kerle rudern immer noch, weil Jesus sie dazu beauftragt hat. Was ein Vorbild. Wisst ihr, dass ihr es hier gut habt in eurer Gemeinde? Wisst ihr das? 2 Nicken. Ihr habt öfter mal Gäste zu Besuch, die dann auch mal hier hinter der Kanzel stehen, so wie ich heute Morgen hier bei euch bin. Aber wisst ihr auch, dass es euch als Einzelperson in eine echte Krise stürzen kann, dass ihr eurem Gott gegenüber ungehorsam werden könnt? Ich werde erklären, was ich damit meine. Es ist oft so schön, Berichte aus der weltweiten Arbeit Gottes zu hören. Da kommen Leute von anderen Missionswerken, wie heute Aktion in jedes Haus, und dann gibt es andere von anderen Werken, ob das Open Doors ist oder wer auch immer. Es ist so schön, solche Berichte zu hören, was Gott so in anderen Ländern tut. Aber es kann auch eine große Gefahr sein. Für uns, für euch als Einzelne. Jesus hat seiner Gemeinde gesagt, verkündigt mein Wort, mein Evangelium bis ans Ende der Welt, bis ich wiederkomme. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seht mich jetzt nicht mehr, aber ich sehe euch, aber fahrt los, fahrt über den See. Und wir sind als Gemeinde Jesu seit gut 2000 Jahren dabei, diese Botschaft umzusetzen, mal mehr, mal weniger. Wir sind in einem Boot und wir kämpfen gegen Wellen und wir kämpfen gegen den Wind an, der heute so über uns hinwegströmt. Aber wisst ihr, wie wir das manchmal tun? Ich übertreibe das jetzt mal ganz bewusst. Da gibt es 9 von den 12 Jüngern im Boot, die sagen, nun mach mal, Petrus, streng dich mal ein bisschen mehr an, dann klappt das auch besser. Schöpf du mal das Wasser ein bisschen schneller aus dem Kahn, damit wir nicht absaufen. Tu mal. Und wenn wir dann so als Gemeinden mal wieder einen Missionaren kriegen können, klar, herzlich willkommen, komm zu uns. Erzähl uns, wie es vorangeht. Wir sind es doch die, die in einem Boot sitzen mit einem Auftrag. Aber wir sagen manchmal, ach, ich schau lieber zu. Dann mache ich auch keine Fehler. Merkt ihr so, was ich meinte mit Gefahr? Dass wir als Jünger Jesu in einem Boot sitzen, mit einem Auftrag, mit einem Herrn, dass wir so Arbeitsteilung manchmal ein bisschen überspitzt sehen. Dass wir mehr so Gemeinschaft pflegen miteinander. Wisst ihr, was Gemeinschaft heißt? Der eine schafft, die anderen sind gemein. Das ist Gemeinschaft. Dann lasse ich die anderen halt arbeiten. Und ich lehne mich zurück, ganz entspannt, und gucke zu. Und dann habe ich ganz schnell das Alibi. Was wollt ihr denn? Ich lasse mich doch informieren. Ich bin bestens informiert. Könnt ihr euch vorstellen, dass einer dieser Jünger, der mit im Boot sitzt, dass der so seine Hände um seine Töpfe klammert und sagt, Finger weg, mein Geschirr, schöpft das Wasser doch mit den Händen raus. Meine Sache, gehört euch nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber ihr Lieben, genau das, denke ich, ist die Situation, die wir heute in der Weltmission haben. Dass es Gemeinden gibt, dass es Nationen gibt, die reich gesegnet sind, die alles haben, die die technischen Mittel haben, die genügend Geld haben, die das Know-how haben, das Wissen haben, wie man es macht. Aber der Großteil unserer Glaubensgeschwister hat das nicht. Die haben das nicht. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und wir müssen einsehen, dass wir in einem Boot sitzen. Und deshalb gilt uns dieser Auftrag. Er gilt jedem, egal ob jung, egal ob alt. Die Jünger damals und wir heute, wir sitzen in einem Boot. Und dann schwappen da so die Wellen über uns herein. Und solche Wellen und so ein Wind und solch ein Sturm, den haben wir auch heute. Die Welle Zeitgeist, die so über die Gemeinden hineinschwappt. Die Wellen, die so von Amerika rüberkommen und die so manche Buchschreiber einfach veröffentlichen in manchen christlichen Verlagen. Diese Wellen sind nicht immer alle gut. Vorsicht! Nicht jedes Buch, was ein christlicher Verlag herausgibt, ist theologisch sauber. Manchmal geht es den Verlagen mehr um Kohle, um Gewinn machen, als um den Inhalt. Also Vorsicht an mancher Stelle. Und dieser Wind, der macht müde. Irgendwann sagt man, ich kann nicht mehr. Irgendwann sagt man, Herr, ich habe mich jetzt 20 Jahre lang abgequält. Ich kann nicht mehr, jetzt sollen die anderen machen. Die Jünger, die waren im Boot und mussten auch darüber nachdenken, wer hat uns hierher gebracht in diese Situation? Bedenken wir, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, der immer noch gilt. Jesus Christus hat uns beauftragt. Und dann kommt die Frage auf, wo ist Jesus? Wo ist unser Heiland? Und diese Frage hatten die Jünger auch, wo ist Jesus? Sie sahen ihn nicht mehr. Wo ist er? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann lesen wir an ganz vielen Stellen, was Jesus tut, heute tut. Er ist vor dem Throne Gottes und er tritt für uns ein. Er ist da für uns. Und es ist interessant, Jesus betet und im Markus-Evangelium, in diesem Paralleltext, da heißt es in einem Nebensatz, dass er vom Berge aus die Jünger sehen konnte, aber die Jünger ihn nicht. Und wenn ich in meine Bibel hineinschaue, dann lese ich an vielen Stellen, dass Jesus für uns eintritt. Ich weiß, ich sage euch nichts Neues an dieser Stelle, aber manchmal müssen wir uns das Fundament wieder neu ansehen, auf dem wir stehen und uns das bewusst machen. Ist das nicht eine Ermutigung, wenn man so mitten im Kampf steht und dann kommt jemand auf dich zu und sagt, du, ich habe davon gehört, leg dir so den Arm um die Schulter und sag, du, ich bete für dich. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Das tut doch gut. Das hilft doch. Dann kann ich weitermachen. Und selbst dann, wenn es 3 Uhr morgens ist, dann mache ich weiter. Und ich glaube, für uns, wie viel mehr müsste sich in unserem Leben verändern, wenn ich mir wieder neu bewusst mache, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der sein Blut für uns vergossen hat, Er tritt für uns ein. Er ist da. Und wie kommen wir manchmal auf diesen Trichter zu meinen, Gott habe uns vergessen. Gott habe sich von uns abgewandt. Es gibt in unserem Haushalt, da gibt es Gegenstände, da dürfen die Kinder ran. Und an manche, da lasse ich sie nicht so gerne ran. Wie die Mädchen noch so ein bisschen jünger waren, sie räumten dann ihr Geschirr ab, rennen in die Spülmaschine. Nicht immer, aber sie taten es. Und ab und zu hörten wir es da mal so klirren, dann hat es mal wieder so ein Glas erwischt. Kein Problem, kann ich gut mit leben. Gläser stehen genug im Schrank bei uns und das nächste Sanftglas, das ist auch bald wieder leer, dann wird die Lücke wieder gefüllt. Da kommt es mir nicht so sehr auf das Glas an, das jetzt zu Bruch geht, sondern es kommt mir mehr darauf an, dass Kinder auch lernen mitzuarbeiten. Ja, so ist das nicht, wenn Eltern dann versuchen, die Kinder zu erziehen. Aber dann gibt es Dinge im Haushalt, da habe ich es nicht so gerne, dass die Kinder und gerade wenn sie klein sind, dass sie da so rangehen. Ich fotografiere sehr gerne. Und unsere Jüngste, ich weiß noch, sie interessierte sich, als sie so 5, 6 war, interessierte sie sich sehr für meine Kamera. Und wenn die dann mit dem Messer in der Hand auf die Kamera zusteuert, um dann zu gucken, wie tief komme ich mit dem Messer da vorne, wenn man das Objektiv abmacht, wie tief kann ich da rein, lasse ich sie dann machen? Nein! Genau richtig, da wird der Kopf geschüttelt. Nein, da achte ich drauf, dass sie das nicht tut. Warum? Das Ding war teuer. Das hat mich Geld gekostet. Da achte ich drauf, weil es mir wertvoll ist. Merkt ihr den Unterschied? Das eine ist eigentlich wertlos. Wenn das kaputt geht, macht nichts. Aber das andere, wenn das kaputt geht, das ist bitter. Das war teuer. Und die Gehälter in den Missionswerken sind auch nicht so üppig, dass man sich mal locker was Neues kaufen kann. Jesus Christus hat sein Blut für dich vergossen. Am Kreuz von Golgatha. Was könnte er mehr investiert haben, als sein Leben für dich zu geben. Gibt es da etwas? Konnte dieser Gott mehr investieren, als seinen Sohn zu opfern für deine Schuld, für den Dreck, den du veranstaltet hast? Nein. Da gibt's nichts mehr. Das war das Höchste, das Beste, was Gott geben könnte. Und wie kommen wir dann manchmal auf die Idee, Gott habe uns vergessen? Im Alten Testament bei Jesaja heißt es an einer Stelle, kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Und selbst wenn sie es könnte, sagt Gott, ich werde dich nicht vergessen, denn in meine beiden Hände habe ich dich gezeichnet. Und genau weil er so viel investiert hat, kommt Jesus nicht zu spät. Okay, in unserer Geschichte, so für unseren Geschmack, da kommt Jesus spät. Hätte ruhig ein bisschen eher kommen können, würden wir vielleicht so lapidar sagen. Aber Jesus weiß, was seine Jünger da draußen auf dem See aushalten können. Er wusste es. Und dann kommt er in der 4. Nachtwache, kommt er auf dem See und begegnet ihnen. Ja, ihr habt richtig gelesen, Jesus kommt auf dem See ihnen entgegen. Habt ihr euch jemals darüber Gedanken gemacht, wenn ihr diese Geschichte gelesen habt oder sie vielleicht euren Kindern erzählt habt? Warum läuft Jesus ausgerechnet auf dem Wasser? Sturm, hohe Wellen, wenn man Israel war, See Genezareth, die Wellen, die konnten ganz schön hoch sein. Warum tut Jesus das? Warum läuft Jesus auf dem Wasser auf die Jünger zu? Gab es da keinen angenehmeren Teppich unter den Füßen Jesu als die dunkle, kalte See, hohe Wellen? Warum macht Jesus das? Hast du eine Idee? Warum tut er das? Vielleicht hat Jesus das gemacht, um eines uns heute Morgen deutlich zu machen, dass das, wo ich nicht gegen ankomme, da, wo ich kapitulieren muss, wo meine Grenzen klar sind, dass das immer noch gut genug ist, um Teppich unter Jesu Füßen zu sein, um sich uns zu zeigen, um sich zu verherrlichen. Deswegen macht sich der Sohn Gottes die Mühe und läuft. Das waren ja nicht mal eben 7,50 Meter vom Ufer. Die Jünger, die hatten ja stundenlangen Vorsprung. Und Jesus zeigt hier seine Macht. Er zeigt hier seine Allmacht. Da, wo die Jünger hilflos ausgeliefert waren. Kennst du solche Situationen, wo du vielleicht morgens so am Kaffeetisch sitzt, wo du so durch die Zeitung blätterst oder vielleicht eine Zeitschrift vor dir hast, wo du plötzlich von schlimmen Krankheiten liest, die du namentlich vorher noch gar nicht gelesen hast. Und wie du merkst, wie sich so die kalte Hand der Angst sich so, so scheinbar um dein Herz klammert und zudrückt, wo du Angst bekommst. Kennst du solche Stürme? Ich kenne deine Stürme nicht. Ich kenne nur meine. Ist das der Sturm, den Jesus mit Füßen tritt, der gut genug ist, noch den roten Teppich abzugeben, damit der allmächtige Gott dir in deinem Leben begegnen kann, dir helfen kann, sich verherrlichen kann? Ich kenne deine Situation am Arbeitsplatz nicht. Ich weiß nicht, was da abgeht. Der Chef, die Arbeitskollegen, die Stimmung, keine Ahnung. Ist das der Sturm, in dem Jesus dir begegnen möchte? Und dann kommt Jesus, dann ist er plötzlich da. Er kommt nicht zu spät. Im Korintherbrief sagt Paulus an einer Stelle, er macht der Versuchung so ein Ende, dass du es ertragen kannst. Zerbrechen wirst du daran nicht. Denn er hat zu viel in dich investiert, als dass er dich kaputt gehen lassen würde. Bleib treu, sei gehorsam, glaube. Kommen wir nochmal zu den Jüngern zurück. Die armen Kerle im Boot. Und jetzt sehen sie Jesus kommen. Kriegen erstmal einen fürchterlichen Schreck. Verständlich. Und dann, nachdem sie sich so ein bisschen erholt haben, nicht, dann schreien sie, hierher, hier sind wir. Halleluja, endlich kommt er. Ja, könnt ihr euch das vorstellen, was da so passiert? So in dieser kleinen Nussschale draußen auf dem Wasser. Ha! Gerettet. Hat ja lange gedauert, aber jetzt macht er seine Verheißung wahr. Die Jünger, die benehmen sich nicht anders wie wir auch. Ich glaube, der große Erweckungsprediger Spurgeon war es, der mal gesagt hat, wenn Gott seine Kinder überraschen möchte, dann erhört er ihre Gebete. Ja, da ist was dran. Nicht? Wir haben doch alle biblischen Verheißungen. Und wir haben manchmal die Augen so zugekleistert und sehen es nicht. Und dann kommt er. Er kommt völlig anders, als die Jünger sich das vorstellen konnten. Denk auch, warum macht Jesus das so? Nicht so Kinder, die würden sagen, Mensch, Jesus, warum machst du dir den Weg und läufst da auf dem Wasser? Konntest doch Wunder tun. Hättest doch so wie Raumschiff Enterprise, so zack hineingebeamt und dann wäre er da gewesen. Ja, hätte Jesus machen können. Natürlich, aber hat er nicht. Hat er nicht. Und unter den Jüngern ist einer mit Namen Petrus. Dem ist es ganz egal, was alle anderen denken. Der ruft zu Jesus, Meister, wenn du das da draußen bist, dann bin ich umso sicherer, je näher ich bei dir bin. Ruf mich, dass ich zu dir komme und ich komme zu dir. Nicht so ähnlich steht es in der Bibel. Was denkst du bei so einem Satz? Typisch Petrus, große Klappe, nichts dahinter. Ich weiß nicht. Petrus wird ja manchmal so als der immer nur große Lippe riskiert und hingestellt. Aber bitte, der Petrus, der springt nicht so einfach aus dem Boot raus und hört gar nicht, was Jesus sagt und macht da Anstalten, zu Jesus zu kommen. Nein, er fragt Jesus, wenn du willst, Meister, sag es mir und dann komme ich. Was muss Petrus gedacht haben, als Jesus dann sagt, okay, Junge, Petrus, komm. Was muss Petrus da nur gedacht haben? Das wäre interessant zu wissen. Ich werde ihn fragen, wenn ich mal bei ihm bin im Himmel. Ach Herr, weißt du, ich habe das so im Überschwang der Gefühle so gesagt. Wir waren da auf einer Gemeindefreizeit. Wir waren da auf einer Konferenz. Der Redner war klasse. Das hatte mir was zu sagen gehabt. Wir haben miteinander gesungen. Wir haben miteinander gebetet. Aber Herr, jetzt nimmst du mich ernst? Kann doch nicht sein. In einem Gottesdienst, da wird gebetet, da wird gesungen, da werden Lieder gesungen. Die werden dann hier an die Wand geblendet. Bist du dir bewusst, was du da in den Liedern, die du so mitsingst, was du da singst und was du da sagst und was du da Gott versprichst? Es ist vielleicht manchmal besser, bei manchen Strophen die Klappe zu halten und nicht mitzusingen, weil man eine Verpflichtung eingeht, was man da sagt. Gott hört zu. Gott ist in jedem Gottesdienst dabei. Und Herr, jetzt willst du den Blankoscheck einlösen, den ich dir damals ausgestellt habe? Kann doch nicht sein. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Eigentlich könnte ich hier aufhören zu predigen. Aber wisst ihr, wie schwer das ist, wenn Gott das morgen von uns einfordert? Wenn Gott sagt, okay, Nils, okay, Peter oder wie du auch heißen magst, ich nehme dich jetzt ernst. Jetzt Butter bei die Fische. Herr, ich doch nicht. Ich habe doch jetzt Feierabend. Ich habe doch lange gearbeitet. Den haben die Jünger auch gebraucht, den Feierabend. Aber sie haben es getan. Sie waren gehorsam und sind rausgefahren. Jesus ruft den Petrus, nimmt Petrus beim Wort und sagt, Junge, komm. Was macht Petrus nun? Der dreht sich nicht zu Philippus um und sagt, du hast ja das auch gehört. Der Sturm, der bringt so komische Geräusche an mein Ohr. Kommst du auch mit? Nein. Petrus sagt, Herr, wenn du es willst, ja, dann komme ich. Und dann macht er sich los und dann steigt er aus und dann will er auf Jesus zugehen. Und ihr liebe Leute, diese Geschichte wird doch oft so missbraucht, den Petrus als so einen jämmerlichen Versager hinzustellen. Ein Versager und ein Zweifler hoch 10. Das ist doch das, was wir so vermitteln. Wenn ich an meine Kinderbibel von früher denke, so diese Geschichte, ich habe das Bild noch vor Augen. Dunkle Wellen, ein Boot, da sind die Jünger drin, dann ist da so eine weiße Gestalt, das soll dann Jesus sein. Und mittendrin zwischen Boot und Jesus steckt da so ein hilfeschreiender Kerl im Wasser, das soll Petrus sein, der dann da so hingestellt wird als Zweifler. Liebe Leute, es ist anders. Und deswegen sagte ich vorhin, schiebt mal all die Bilder beiseite, die ihr von dieser Geschichte habt. Dieser Petrus ist mir ein großes Vorbild für meine Nachfolge. Jesus beruft ihn und er ist gehorsam und geht. Egal, was die anderen denken, egal, was die anderen sagen, er geht. Christus sagt, komm, tu das Unmögliche. Du kannst es tun, weil ich dich dazu beauftrage. Und dann geht er. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass im Hause des Simon Petrus, in dem er groß geworden ist, das war ja eine Fischerfamilie, dass man ihm da nicht gesagt hat, Simonchen, lauf nicht ohne Boot aufs Wasser. Das geht nicht. Du kannst nicht auf dem Wasser gehen. Das weiß jeder Fischer. Wir machen uns darüber gar keine Gedanken. Aber in diesem Moment lässt Petrus alles hinter sich. Seine ganze Prägung, seine ganze Ausbildung. Alles, was mit normalem Verstand, was mit jahrelanger Berufserfahrung zu tun hat, das lässt er hinter sich, weil er auf Jesus hört und gehorsam ist. Ein Fischer geht nicht ohne Boot aufs Wasser. Das wusste er. Aber Jesus sagt, du kannst es. Und er tut's. Petrus klettert über die Reling. Er läuft auf Jesus zu. Ja, Petrus konnte auf dem Wasser gehen. Nur irgendwann auf dem Wege zwischen Boot und Jesus kriegt er ein Problem. Dann guckt er nach unten und sieht, was sieht er? Kein Grund unter den Füßen. Er sieht nur das Wasser und dann fängt er an zu grübeln. Und dann kommen die Probleme. Und dann sagt er sich, Petrus, was machst du hier? Du kannst nicht auf dem Wasser gehen. Nicht? Und in diesen Gedanken des Grübelns, da fängt er an zu sinken. Also nochmals, streichen wir uns aus dem Kopf, was wir so von Petrus wissen, dass er da so bis Oberkante, Unterlippe da jämmerlich im Wasser kräht und um Hilfe schreit. Lasst mich das mal so formulieren. Als ihm dann so das erste Wasser in die Birkenstock-Sandalen schwappte, da fängt er an zu sinken. Da kriegt er es mit der Angst zu tun. Der hat gar nicht probiert zu schwimmen. Der hat auch nicht gesagt, Philippus, schmeiß mir das Seil rüber, wirf mir den Rettungsring zu. Nö, der war schon zu weit vom Boot entfernt. Ja. Und was macht Jesus? Und das ist so die Situation, die wir so haben. Wir fangen an, im Glauben etwas zu tun. Und wenn es dann anfängt, brenzlig um uns herum zu werden, dann gucken wir Ausschau nach allen möglichen Rettungsringen um uns herum. Haben wir als Gemeinde Probleme, was machen wir dann? Dann wird beraten und dann wird nochmals beraten. Da wird mehr beraten als gebetet, so rein stundenmäßig. Ich weiß, kann man vielleicht auch nicht so mit der Zeitwaage aufwiegen, aber da muss die Frage auch wieder erlaubt sein, was ist das Fundament, auf dem ich stehe? Suche ich die Hilfe beim Herrn oder suche ich die Hilfe meiner schlauen Kollegen um mich herum? Und Petrus wusste sofort, an wen er sich wenden musste. Er wendet sich an den Richtigen. Er wendet sich an Jesus. Und was macht Jesus? Sagt Jesus ihm, bist du selbst schuld? Sieh mal zu, wie du klarkommst. Da hinten ist das Land, schwimm mal, streng dich an. Nein. Jesus greift zu und rettet ihn. Da, wo es brenzlig wird, packt Jesus zu. Haben wir das verstanden heute Morgen? Jesus sieht die Not der Jünger. Er lässt sich stundenlang Zeit, weil Jesus weiß, kein Problem. Es passiert ihnen nichts. Da bei Petrus, Jesus wusste, unter Wasser atmet er nicht lang. Er rettet ihn, er greift zu. Jesus testet die Treue. Jesus testet den Gehorsam. Er nimmt Petrus und die beiden gehen ins Boot. Und was geschieht da? Die Jünger beten Jesus an. Bibelkenner wissen vielleicht, dass ein paar Kapitel zuvor Jesus mit seinen Jüngern schon mal einen Probelauf gemacht hat. Da war Jesus selbst mit im Boot, auch draußen auf dem See. Dann kommt der Sturm. Was macht Jesus? Jesus schläft eine Runde. Keine Ahnung, wie Jesus das gemacht hat, in so einem kleinen Boot, bei Sturm und dann auch schlafen können. Aber Jesus macht es. Dann wecken sie ihn. Dann zeigt er seine Allmacht und stillt den Sturm. Und das Fazit für die Jünger, was ist das nur für ein Mensch? Heute war die Lektion ein bisschen größer. Die Jünger sehen Jesus nicht. Jesus sieht die Jünger. Jesus verherrlicht sich an einem der Jünger, der den Mut hat, anders zu sein, der den Mut hat, gehorsam zu sein. Und das Ergebnis war, sie beten Jesus an. Petrus erkannte, der Herr kommt nicht zu spät. Es war eine Lebenserfahrung, die ihn geprägt hat, bis ans Lebensende, die sich in der Apostelgeschichte dann gewaltig auswirkt, die sich hoffentlich auch in meinem und in deinem Leben auswirkt neu. Und ich würde mich freuen, wenn ihr heute Morgen etwas Neues wieder aus dem Worte Gottes vernommen habt, was euch hilft für euer Leben, für eure Nachfolge mit Jesus, auch auszuhalten, auch dann, wenn es stürmisch ist. Wir sind in einem Boot. Wir haben einen Auftrag, der uns allen gilt. Und wenn Gott dann seine Versprechen einmal einfordert von uns, dann sind wir gefordert, gehorsam zu sein. Glauben heißt gehorsam sein. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Amen.